Ich hoffe, wir sind alle wach. Nie eingeschlafen. Das ist ein schönes Lied, das ich schon hunderte Mal gesungen habe im Bett von unseren Kindern. Zwei von unseren Jungs sind heute da. Die anderen sind daheim. Meitli und meine Frau ein Fischb. Und der Urs Klingelhöfer ist heute bei uns in Fischb am Predigen. Und ich bin heute da. Habe mich sehr gefreut, wieder da zu sein bei euch. Ja, wir haben schon einiges gehört. Wie Gott kann reden. Wir haben den Bibeltext aus 1. Samuel 3 gehört. Ihr alle habt Erfahrungen schon gemacht, wie Gott redet im Alltag zu uns. Wir haben auch von der Noemi gehört, von der Taufe. Und ich denke, wenn sich ein Mensch taufen lässt, dann ist das Reden von Gott vorausgegangen. Dass jemand gespürt hat, jetzt ist der Schritt für mich dran. Das leitet der Heilige Geist, unser Herz, auch der Wunsch. Und hoffentlich redet Gott auch heute Morgen zu uns durch Lieder, durch das, was wir hören in der Predigt, durch Moderation, durch das Abendmahl. Gott hat so viele Möglichkeiten, zu dir zu reden, auch durch Gemeinschaft, durch andere Leute. Ich bin sehr gespannt. Die Bibel ist voll mit Erfahrungen, wie Gott redet, ganz persönlich, nicht nur durch eine Predigt, auch mit Worten, die plötzlich in Gedanken kommen, durch Träume, durch Bilder, die wir sehen. Ein anderes Mal lesen wir in der Bibel von Engeln, die Gott durch sie geredet hat. Und ein anderes Mal akustisch hörbar, wo Menschen wirklich vor Ehrfurcht, wo Gottes Stimme gehört haben, zu Boden fallen und hören auf das, was Gott sagt. Und nie steht, dass das Reden von Gott nur auf die Zeit vom Alten oder vom Neuen Testament beschränkt ist, sondern dass Gott heute noch zu uns redet. Ich habe Gott noch nie so akustisch gehört. Wahrscheinlich geht es den meisten von uns so. Anders der Mose. Von ihm lesen wir in der Bibel, wie Gott zu ihm geredet hat. Wieso von Mensch zu Mensch, wie mit einem Freund. Oder eben der Samuel, den wir vorher gehört haben, wo Gott wirklich so akustisch deutlich zu ihm geredet hat, dass er es verstanden hat, richtige Stimme gehört hat. Ich bin überzeugt, dass es auch heute noch Menschen gibt, die das so hören. Aber es ist vielleicht nicht die Regel. Gott redet anders häufig, seitdem wir sein Wort haben, die Bibel, wo Gott seinen Willen uns sagt, wo er zu uns redet, wenn wir die Bibel lesen und eben uns auch Gedanken schenkt, uns Eindrücke gibt, durch andere Menschen zu uns redet, durch Umstände, vielleicht Türen, die aufgehen oder die zugehen, wo wir merken, Gott führt uns, sein Geist leitet uns, er redet zu uns. Häufig eine feine Stimme von Gottes Geist. Wir haben vorher das Lied gesungen, es klopft jemand an deine Türe, hörst es, antwortest darauf, reagierst oder hörst es nicht? Ich denke, dass Gott im Alltag vielleicht viel mehr zu uns redet, als wir das manchmal denken. Oder als wir es vielleicht auch erwarten. Gott red zu uns. Ich erlebe das häufig auch in der Predigtvorbereitung, dass ich das Gefühl habe, was soll ich jetzt zu diesem Bibeltext oder zu diesem Thema sagen? Und auf einmal merke ich, da kommen Gedanken, da kommen Leute in den Sinn, da kommen Beispiele in den Sinn, Erfahrungen, wo ich merke, das könnte sein, dass Gott das mir möchte sagen, der Gemeinde möchte sagen. Und dann schreibe ich es mal auf und prüfe es mal, nehme es mal mit. Und eine Predigt ist ja so wie eine kleine Schwangerschaft, oder? Dann nimmt man mal so, treibt man mit sich herum. Und mit der Zeit gewisse Sachen gehen wieder raus, gewisse kommen noch dazu. Und so erlebe ich das immer wieder, auch bei Gesprächen, bei Entscheidungen. Und ich plötzlich merke, Gott redet zu mir. Es ist wie ein Puzzle, das sich zusammensetzt, wie ein Puzzleteil, das wieder dazukommt. Das Bild, das schärfer wird, es ist ja ein Prozess. Es ist häufig nicht einfach so Peng auf einen Schlag, sondern häufig ist es ein Prozess, ein Weg von Gottes Reden. Und es ist so wunderbar, dass wir keinen theoretischen Gott haben, sondern einen Gott, der praktisch ist, der auch heute noch erfahrbar ist, den wir hören können. Wir leben mit einem Gott, der redet und der so viele Möglichkeiten hat, um zu uns zu reden. Auch häufig, wenn wir draußen sind in der Natur und wir plötzlich staunen über Gottes Schöpfung. Das ist auch ein Reden von Gott. Und man merkt, wow, was für einen genialen, kreativen Schöpfer haben wir, der alles so einmalig gemacht hat. Wir haben kürzlich auch den Werner Gitta gehabt, der war auch bei uns. Und ich habe wieder gestaunt, ja, wie man Gott so auch in der Schöpfung kann entdecken und wie er uns begegnet. Die Frage ist nur, wie können wir es lernen? Wie können wir es lernen, auf Gottes Stimme zu hören? Es ist uns nicht einfach in die Wiege gelegt, mitten im Alltag auf ihn zu hören, an einem ganz normalen Tag. Und wir wollen dazu die bekannte Geschichte anschauen, die uns Adi gelesen hat, aus 1. Samuel 3. Wenn ihr die Bibel noch offen habt, leset doch mit. Wir wollen ein paar Sachen daraus nehmen jetzt. Eine Geschichte, die mich gepackt hat beim Vorbereiten, wo wir einen Einblick bekommen in die Ausbildung von einem jungen Prophet. Und lasst uns überlegen, was wir daraus lernen können über Gottes Reden heute. Über Gottes Reden heute zu uns. Hannah und Elkanah, die Eltern von Samuel, haben ja ihren Sohn schon als kleinen Bub ins Heiligtum gebracht, nach Silo. Hannah hat ja lange Zeit kein Kind bekommen und hat mit Gott abgemacht, dass, wenn er ihr einen Sohn schenkt, dass er dann für immer Gott gehören soll. Samuel bedeutet ja auch von Gott erbeten. Und so bringen die Eltern ihren vermutlich 5-jährigen Sammy zum Priester Eli, damit er dort im Heiligtum Gott dienen konnte. Und Gott hat Elkanah und Hannah später noch 3 Söhne und 2 Töchter geschenkt. Wir wissen nicht so genau, wie alt das er war, wo Gott zu ihm geredet hat. Er war schon ein paar Jahre beim Priester Eli in Silo. Vielleicht war er 10, so alt wie meine beiden Söhne ungefähr, wo Gott zu ihnen geredet hat. Gott redet übrigens gern zu Kind. Vielleicht habt ihr das schon gemerkt. Kinder haben ein besonderes Vertrauen in ihrer Art, wo sie nicht alles hinterfragen, wie wir Erwachsene. Und ich weiss noch, wie unsere Tochter Tabea mal eine Augenentzündung hatte. Und für mich war es nicht gerade zuvorderst, dass wir jetzt von das beten, sondern man geht zum Arzt, man geht in die Apotheke und so. Und ich weiss noch, wie die Josia gesagt hat, lass uns beten, dass Gott Tabea heilt. Und wir haben es gemacht. Und nach 2 Tagen war die Augenentzündung weg. Das hat mich sehr beeindruckt. Das ist immer wieder passiert unterdessen, gerade so in der Familie, wo man merkt, die Kinder leben ganz anders mit Gott. Sie haben so völlig einen kindlichen Glauben, der sehr, sehr vorbildlich ist, auch für uns Erwachsene. Oder ich weiss einmal, wo die Josia Playmobil bekommen hat und gesagt hat, gell Papa, im Himmel ist denn alles aus Playmobil. Und ich habe mich dann so gefreut und habe gesagt, ja, wahrscheinlich, es ist dort alles goldiges Playmobil, wo du mal kannst mitspielen kannst. Einfach so die Vorstellung. Wir kommen zum ersten Punkt, wenn Gott schweigt. Das ist der Anfang da von diesem Kapitel 3. Zu jener Zeit geschah es sehr selten, dass der Herr den Menschen durch Worte oder Visionen etwas mitteilte. Und da müssen wir uns ein bisschen überlegen, wie war die Situation da in dem ersten Buch Samuel. In Israel ist das geistliche Leben zu dieser Zeit praktisch gestorben gewesen. Nach der Siegesphase unter dem Josua, wo das Land Kanaan eingenommen haben, was viel mit Gott erlebt haben, ist wie so eine Resignation hat sich ausbreitet. Die Finden, die unter dem Josua besiegt worden sind, die haben wieder die Szene beherrscht, die sind stark geworden. Und das Buch Richter geht den Gründen an, warum es so war. Das Volk war selber schuld an diesen traurigen Zuständen. Die Freude über einen Sieg hat so lange angehalten, wie Josua und die Ältesten gelebt haben und wo die gestorben waren, hat man Gott vergessen. Sie haben wieder angefangen, Götzen anzubeten. Es ist oberflächlich geworden, man hat Kompromisse gemacht und die geschlagenen Finden haben sich erholt, haben den Aufstand geprobt, haben gesiegt. Und in der Jugendzeit von Samuel haben die Philister sogar das Heiligste, nämlich die Bundeslade, geraubt von den Israeliten. Das ist so wie ein absoluter Tiefpunkt. Wenn wir schauen, was da war mit dem Eli und seinen Söhnen, katastrophale Verhältnisse im Heiligtum, das war die Stiftshütte, der Tempel hat ja erst später den Salomo gebaut in Jerusalem. Man hat das Heiligtum in Silo gehabt, ich war vor einem Jahr dort. Es sieht heute so aus. Man kann sich gut vorstellen, wie das Volk an diesem Hügel gelagert ist und unten sind noch die Fundamente, was noch übrig geblieben ist von diesem Heiligtum. Wie sie dort drauf geschaut haben, das ist dort ein kleines Teil dazwischen, man sieht das gar nicht gut auf dem Bild. Aber man kann sich das so vorstellen, das ist heute im Westjordanland, in Israel, das antike Silo, das man anschauen kann. Und wenn wir uns das vorstellen, wie das zugegangen ist in diesem Heiligtum, Ausgerechnet dort, wo Gott wohnt, hat das grösste Chaos geherrscht. Dort, wo die Leute wollen Gott begegnen, ihn anbeten, haben sie die grösste Enttäuschung erlebt. Die Priester haben sich selber nicht an Gottes Gebot gehalten, sie haben ihren eigenen Vorteil gesucht, sie haben die Leute ausgebeutet. Die beiden Söhne vom Eli, die Bibel berichtet es uns sehr offen, haben alles andere gemacht, als das, was Gott will. Sie sind nur äußerlich Priester gewesen, und der Eli, ihr Chef und Vater, war alt gewesen, hat keine Autorität mehr gehabt, hat den Missständen von seinen Söhnen kein Ende gesetzt und hat sich so auch schuldig gemacht. Nicht gerade die besten Voraussetzungen für einen jungen Samuel, für seine Entwicklung. Der Betrieb im Heiligtum ist zwar gelaufen, normal, nach außen hat man vielleicht nicht so viel gemerkt, die Bundesladen ist gehütet worden, die Leuchter im Heiligtum sind gepflegt worden, die Opfer, Tieropfer sind abgenommen worden. Es ist mehr oder weniger reibungslos gelaufen, Routine, aber es ist nichts mehr passiert. Gott hat neben dem routinierten Ablauf das Aussergewöhnliche nicht mehr geschenkt. Das Volk musste mit Konserven zufrieden sein. Das direkte Reden von Gott hat es nicht mehr gegeben. Und ich habe mich gefragt, wie ist es bei uns? Wir sind manchmal auch so ein in Gefahr, in so eine Routine zu kommen. Man macht es, man geht einfach in den Gottesdienst, man liest die Bibel. Und ich habe mir so mal die ketzerische Frage gestellt, wie viele von unseren Gemeindeveranstaltungen würden echt einfach weiterlaufen, wenn Gott sich zurückziehen und nicht mehr reden würde. Was würde echt einfach trotzdem genau gleich weiterlaufen? Eine heikle Frage. Aber ich habe das Gefühl, dass einiges weiterlaufen würde, wenn wir das einfach so machen, wie wir es immer gemacht haben. Und wir müssen uns persönlich immer wieder fragen, leben wir nur noch von unseren geistlichen Konserven? Von dem, was wir mal früher erlebt haben? Oder erleben wir immer wieder neu das Reden, die Gegenwart von Gott in unserem Leben, in unserem Alltag? Laden wir nicht nur unser iPhone, unser Natel auf, oder? Sondern auch unseren geistlichen Akku. Vielleicht ist der auch schon längstens leer. Vielleicht ist der schon längstens leer. Wird er immer wieder neu aufgeladen? Ich kenne so Zeiten auch in meinem Leben, wo die stille Zeit wirklich still wird, wenn wir das Gefühl haben, Gott, wo bist du? Ich höre nichts, ich sehe schon gar nichts, ich spüre nichts, du bist weit weg. Wenn wir uns nur noch an der Vergangenheit orientieren, weißt du, früher war alles noch viel besser gewesen, da haben wir mit Gott so Grosses erlebt. Aber heute, Gott hat immer noch die gleichen Möglichkeiten. Haben wir alle schon darunter gelitten, dass Gott nicht geredet hat? Gebete, die nicht erhört worden sind. Einmal anders, dass wir betet haben darum. Kranke, die nicht geheilt worden sind. Kinder, die nicht den Weg mit Jesus gehen. Wir haben sicher auch vom tödlichen Unfall gehört, von Beat Furimann von Steffisburg, der beim Strahler abgestürzt ist. Frage: Was ist der Sinn dahinter? Wie redet Gott da drinnen? Haben wir uns schon daran gewöhnt? Ich hoffe es nicht. Vielleicht war die Sünde der Söhne vom Eli der Grund, warum Gott in dieser Zeit geschwiegen hat. Denn Gott respektiert es, wenn wir ihm nicht zuhören wollen. Er schweigt, wenn es uns nicht interessiert, was er zu sagen hat, wenn wir lieber haben, dass Gott unpersönlich und distanziert bleibt. Dann wird er schweigen. Wenn wir Angst davor haben, dass er redet, weil wir ihm immer noch misstrauisch begegnen und meinen, er würde uns Sachen sagen, die wir gar nicht hören wollen, dann wird er schweigen. Wenn wir lieber ein Leben führen, in dem er nicht oder nur sehr selten vorkommt, dann wird er schweigen. Gott drängt sich uns nicht auf. Er klopft immer wieder an, wie wir im Lied gesungen haben. Aber er bricht nicht Türen auf, in der Regel. Manchmal schon, es gibt Situationen, wo Gott mit dem Vorschlaghammer redet, oder? Wo irgendein Unfall passiert, wo irgendetwas massiv kommt. Aber häufig ist es ein leises Klopfen an unsere Türen. Und wir entscheiden, ob wir aufmachen. Wir entscheiden, ob wir das Reden von Gott an uns anlösen lassen. Oder ob wir sagen, danke, es ist gut im Moment, ich habe es gerade so schön gemütlich eingerichtet. Ich brauche Gott nicht allzu nahe. Er wartet. Gott wartet immer wieder, bis Leute Sehnsuchten überkommen, ihm zu begegnen, ihn zu hören, auf ihn zu hören, ihre Herzen ihm zu öffnen. Und offenbar war Samuel genau zu dem parat. Ein zweiter Punkt, wenn Gott in der Stille redet. Vers 2 und 3, der alte Eli ist schon fast blind gewesen, lesen wir da. Er ist zur Nacht wie gewohnt ins Bett gegangen und auch Samuel hat sich hingelegt, dass es später Abend war, wo Gott zum ersten Mal zum Samuel redet, scheint uns in diesem Augenblick nicht weiter von Bedeutung zu sein. Aber wir sehen in der Bibel, dass Gott häufig in stillen Momenten und an ruhigen Orten geredet hat. Und da oben war so eine Zeit der Stille. Der Alltag ist hinter dem Samuel gelegen, der neue Tag vor ihm, die Gedanken sind zur Ruhe gekommen. Er war noch wach, war im Bett gelegen und es war ganz still um ihn herum. Ein idealer Augenblick, um Gottes Stimme zu hören. Wo Gott mit dem Mose geredet hat in der Wüste, war es auch still. Es hat nichts gegeben, außer seine Schafe und einen brennenden Dornbusch. Gott und ihn. Und Jesus selber hat sich immer wieder zurückgezogen. Man lesen das in den Evangelien, einsame Orte, zum Teil auch in die Wüste oder auf einen Berg, um Zeit alleine mit seinem Vater zu verbringen. Und natürlich könnte Gott auch mit in der Hektik von unserem Alltag reden. Es würde ihm nicht schwerfallen, den Strassenlärm oder den Lärm in uns selber zu übertönen. Aber Gott will uns immer wieder in Zeiten der Ruhe und der Stille begegnen. Wie das Augenblick sein, wo wir uns ganz auf ihn konzentrieren können, wo wir schaffen, unsere Ohren auf ihn auszurichten, ohne dass uns andere Menschen oder unsere Termine ablenken, wo wir ganz ihm gehören. Und wir brauchen immer wieder so Orte und Zeiten der Stille, wo wir lernen müssen, selber weniger zu reden, zu planen und zu erledigen und mehr zu hören. Und vielleicht müssen wir auch lernen, in unseren Gebet weniger zu sagen und dafür mehr zu hören. Ich denke immer, Gott hat uns zwei Ohren gegeben und ein Maul. Und es ist immer wieder dran, zum Hören. Bei unserer Familie ist immer ein riesen Lärmpegel am Essen. Ich sage euch, ein riesen Mais. Und dann ist es manchmal richtig schön, wenn man so sagen kann, okay, jetzt redet nur jemand, die anderen hören. Zuhören, das fällt uns nicht leicht. Es ist so wichtig, dass wir es lernen, auch in der Beziehung zu Gott, dass wir nicht immer am Reden sind. Ich mache manchmal oder immer wieder regelmässig eigentlich stille Tage, zusammen mit meinem Freund, der auch Pastor ist. Wir ziehen uns zurück, gehen irgendwo in eine Hütte, machen eine Wanderung miteinander oder einfach haben Zeit, wo wir miteinander austauschen, wo wir miteinander beten, aber wo auch jeder wieder für sich ist und Stille hat. Und dann reden wir wieder miteinander. Ganz wertvoll, einfach sich mal rauszunehmen aus dem Alltag und zu sagen, so, jetzt bin ich einfach mal einen Tag weg. Das hilft zum Hören, das hilft zum ruhig werden, wenn man nicht die Arbeit sieht. Wenn man mal eine andere Umgebung hat. Es ist gar nicht so leicht, erstens das zu machen und zweitens, wenn man dann in der Stille ist, die Stille auch auszuhalten. Vers 4. Gott hat gerufen, Samuel, Samuel. Ja, antwortete der Junge, ich komme. Und lief schnell zu Eli. Hier bin ich, du hast mich doch gerufen. Aber Eli sagte, nein, ich habe dich nicht gerufen, geh nur wieder schlafen. Es ist interessant, was da passiert. Weder der Eli noch der Samuel merken, dass Gott redet. Der eine versteht Gott nicht mehr und der andere versteht Gott noch nicht. Ein dritter Punkt, wenn Gott uns nahe kommt oder zu nahe kommt. Im Text heisst es weiter im Vers 3, der Samuel hat im Heiligtum geschlafen in der Nähe von der Bundeslade. Wieder so ein Detail, wo man manchmal schnell darüber lesen. Der Samuel schläft mitten im Heiligtum. Näher hätte man Gott nicht sein können. Das Allerheiligste war der Ort, wo Gott selber gegenwärtig war. Und der kleine Samuel ist ganz näher dran. Es hätte in dieser Nacht keinen besseren Ort gegeben, um die Stimme von Gott zu hören. Und manchmal denken wir, wenn wir doch das nur raus könnten erleben, das direkte Reden von Gott, seine Stimme wirklich meinen Namen so hören rufen, wie das der Samuel erlebt hat, aber eigentlich haben wir Gott noch viel, viel näher. Wir lesen, dass Gott ab Pfingsten durch seinen Heiligen Geist oder seit Pfingsten in jedem Gläubigen wohnt. Näher geht es nicht mehr. Gott wohnt sogar in uns. Näher geht es nicht mehr. Und die spannende Frage ist, wo sind wir? Wo bist du? Er ist uns näher. Sind wir auf das gefasst? Sind wir vorbereitet? Sind wir erwartungsvoll? Sind wir offen? Wo sind wir mit unseren Gedanken? Je näher wir Gott sind, umso klarer werden wir auch seine Stimme hören. Und wenn Sünde zwischen ihm und uns steht, dann gibt es so wie eine Mauer. Wir werden Mühe haben, auf ihn zu hören. Und um Gottes Stimme zu hören, müssen wir auch näher bei ihm sein. Vers 7. Samuel hat nicht gewusst, dass Gott ihn gerufen hat, denn er hat ihn noch nie gehört reden. Obwohl Samuel zum Prophet berufen worden ist, hat er trotzdem müssen lernen. Er hat das auch nicht einfach können. Er musste lernen, Gottes Stimme zu hören. Die Erfahrung hat ihm noch gefehlt. Das Bewusstsein, dass es Gott ist, der mit ihm redet. Und vielleicht hören wir, wenn wir in der Bibel lesen oder wenn wir beten, Gottes Stimme viel öfter, als wir meinen. Aber wir hören sie nicht wirklich, weil wir nicht so gut anhören. Manchmal redet Gott, ohne dass wir es mitbekommen. Und darum ist es gut, wenn wir genau anhören, überlegen. Im Samuel hat die Erfahrung gefehlt. Er hat einen alten Propheten an seiner Seite gebraucht, der ihm geholfen hat, und er es dann endlich gemerkt hat, beim dritten Anlauf, die Stimme richtig einzuordnen, die er gehört hat. Und es wäre gut, wenn jeder von uns so einen Eli an der Seite hat, so einen geistlichen Vater oder eine geistliche Mutter, wo viel mehr Erfahrung drin hat, auf Gott zu hören und das auch einzuordnen. Und es ist gut, wenn wir das, wo wir das Gefühl haben, Gott redet zu uns, wenn wir das auch mit anderen teilen können. Wenn wir in der Kleingruppe darüber austauschen können. Ich habe den Eindruck, Gott hat mir etwas gesagt. Was denkst du? Das hilft uns auch zu unterscheiden zwischen dem, was wir gerne hören würden, unseren Wunsch, und zwischen dem, was Gott wirklich gesagt hat. Das ist noch ein heikler Punkt mit dem Reden auf Gott, mit dem Hören auf Gott und mit seinem Reden, dass wir wirklich hinterfragbar bleiben, dass wir nicht einfach sagen, weisst, Gott hat mir gesagt, du wirst meine Frau, sondern dass wir ein bisschen vorsichtig sind und sagen, ich habe den Eindruck, es könnte sein, dass das und das dran ist. Prüf es. Nimm es mit ins Gebet. Wenn Gott dir das auch so zeigt, könnte es sein, dass Gott uns in die Richtung führen möchte. Wir sind Menschen, die ihre eigene Prägung haben und auch ihre eigenen Wünsche und ihre eigenen Ziele mitbringen. Und darum brauchen wir einander, brauchen wir die Ergänzung, gerade auch im Hören auf Gott. Es geht weiter, Vers 9 und 10. Darum wies er ihn an, der Eli, der Samuel, geh und leg dich wieder hin. Und wenn dich noch einmal jemand ruft, dann antworte, sprich, Herr, ich höre. Also ging Samuel wieder zu Bett. Da kam der Herr zu ihm und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Der Junge antwortete, sprich, Herr, ich höre. Der letzte Schritt zu einem Menschen, wo Gott gehört. Wir müssen parat sein, zuzuhören. Vielleicht wollen wir auch schlicht und ergreifend nicht, dass Gott redet. Denn wenn Gott nicht redet, dann kann er auch nicht persönlich werden. Dann bleibt er immer ein bisschen auf Distanz und wir können unser Leben selber bestimmen. Aber wenn wir sagen, dass Gott nur durch die Bibel zu uns redet, dann ist das auch nicht so verrückt gefährlich, denn die Bibel kann ich immer zumachen, ich kann sie verstauen oder ich kann auch an einem Bibelvers zur Not so lange umbiegen, bis mein Leben wieder dazu passt. Aber wenn es noch andere Wege gibt, neben der Bibel, wie Gott zu uns reden kann, dann kann es sehr persönlich werden, sehr konkret, natürlich auch durch die Bibel, wenn wir uns treffen lassen von seinem Wort. Und da zeigt sich dann spätestens meine wirkliche Haltung Gott gegenüber. Denn wenn ich parat bin, mich wirklich auf sein Reden einzulassen, dann bin ich auch parat, das zu tun, was er sagt. Mich darauf einzulassen, mich unterzuordnen, offen zu sein für das, was er mir zu sagen hat, nicht nur zu hören, was ich hören will. Ich merke, es hat fest zu tun mit unserem Vertrauen zu Gott, mit unserer Beziehung zu Gott. Und es ist eigentlich dumm, Jesus auf Distanz zu halten. Denn er will uns mit seiner Weisheit und Liebe beschenken. Und vielleicht stehst du vor einer wichtigen Entscheidung. Dann will Gott dir weiterhelfen. Vielleicht fühlst du dich lieblos behandelt. Gott möchte dir seine Liebe darin zeigen. Möchte heilen, wo Verletzungen sind. Wenn du deine eigenen Pläne hast und dich nicht mehr auskennst, nicht mehr weisst, wo du durch sollst, möchte Gott dir Orientierung schenken, Sicherheit geben. Er hat einen guten Plan mit unserem Leben, mit deinem Leben. Und was spricht dagegen? Dass wir sagen, Herr, da bin ich. Red zu mir. Ich höre. Ich kann es etwas Besseres geben als das Gebet. Da bin ich, Herr. Red du zu mir. Und ich möchte tun, was du sagst. So sind wir als Familie vor 1,5 Jahren von Schaffhausen ins Wallis gezogen. Nicht, weil wir es einfach lustig gefunden haben. Ein bisschen Berge. Das ist eine schöne Gegend. Aber weil wir den Eindruck haben, Gott möchte uns dort haben. Er redet zu uns. Und es ist spannend, wie Gott auch zu unseren Kindern geredet hat in dieser Phase. Es ist spannend, auf Gott zu hören und mit ihm unterwegs zu sein, auch wenn es Konsequenzen hat. Auch wenn wir vielleicht unseren Job wechseln müssen. Vielleicht müssen wir zügeln. Ist nicht so tragisch, wenn es schon 7- und 8-mal zügelt. Es ist immer wieder eine Herausforderung, eine Chance. Aber man muss sich darauf einstellen. Sagen, Herr, ich bin parat, wenn du mich rufst. Ein letzter Punkt, wenn Gott zu dir redet. Ich lerne von Samuel, dass es entscheidend ist, dass wir eine hörbereite Haltung haben. Uns jeden Tag bewusst auf Gott ausrichtet und schon am Morgen könnt sagen, hilf mir zu hören. Hilf mir zu verstehen, was du mir heute möchtest sagen. Und das dann auch zu tun. Es geht ja nicht nur ums Hören, ums Hören willen, sondern es geht darum, das Gehörte umzusetzen. Gott gehorsam zu sein. Und ich glaube, dort tappert es häufig. Beim Umsetzen. Der bekannte deutsche Theologe, Klaus Bockmühl, war auch Dozent am theologischen Seminar, das ich studiert habe. Ich habe ihn aber nicht mehr gekannt, weil er schon 89 gestorben ist. Aber Bücher von ihm gelesen. Er hat mal gesagt, wenn der Mensch horcht, redet Gott. Wenn der Mensch gehorcht, handelt Gott. Wenn ihr die ganze Predigt vergessen, nehmt einfach das Zitat mit. Das ist ein ganz, ganz ein wichtiges Prinzip, wenn es ums Reden von Gott geht. Wenn der Mensch horcht, redet Gott. Wenn der Mensch gehorcht, handelt Gott. Ich finde das ganz eine tiefe Weisheit. Das ist in dem Buch von ihm, Leben mit dem Gott, der redet. Klaus Bockmühl, wirklich eine Kapazität unter den Theologen. Und gerade auch in seiner Beziehung mit Gott, wie er das erlebt hat. Manchmal denke ich, dass Gott vielleicht nicht mehr so viel zu uns redet, weil er uns schon längstens etwas gesagt hat und wir es einfach nicht tun. Weil wir es einfach nicht umsetzen. Und was soll Gott noch weiterreden, wenn wir das, was er uns schon lange gesagt hat, nicht umsetzen? Ich glaube, es ist wirklich ein geistliches Prinzip. Nicht nur hören, sondern auch gehorsam sein. Und dann wird Gott handeln. Dann wird Gott weitergehen mit uns. Es ist so wichtig für unsere Beziehung zu Gott, dass wir das verstehen und machen. Der Samuel hat nicht nur auf Gott gehört, sondern er ist im Gehorsam gewesen. Und ich sage euch, der Samuel, es hat ihm viel Überwindung gekostet, das, was Gott ihm in dieser Nacht gesagt hat, im Eli am nächsten Morgen zu erzählen. Weil das hatte Konsequenzen. Das war eine Gerichtsbotschaft. Das war eine sehr, sehr schwierige Botschaft, die er im Eli sagen musste. Und er hat es zuerst nicht wollen. Und Eli hat ihn herausgefordert. Und du sagst mir das. Und so hat es Samuel gemacht. Und Gott hat sich zum Samuel gestellt, hat weiter mit ihm geredet, hat mit ihm Geschichte geschrieben. Wir haben das gehört, Vers 19 bis 21. Samuel wuchs heran, der Herr stand ihm bei und ließ keine Ankündigung Samuels unerfüllt bleiben. Ganz Israel, von Dan im Norden bis Beersheba im Süden, erkannte, dass der Herr ihn zum Propheten erwählt hatte. In den folgenden Jahren redete Gott immer wieder in Silo zu Samuel und gab ihm Weisungen, die Samuel dem ganzen Volk Israel bekannt machte. Gott hat sich zum Samuel gestellt. Weil er nicht nur auf ihn gehört hat, sondern auch das gemacht hat, was er ihm gesagt hat. Das heisst nicht, dass es keine Probleme mehr gibt. Samuel hat viel, viel Probleme gehabt. Viele Herausforderungen in seinem Leben. Aber er war in ganz Israel als Prophet anerkannt. Aus dem kleinen Sami ist ein vollmächtiger Richter, Prophet und Priester in Israel geworden, der über Jahrzehnte das Volk gelehrt hat. Und später auch den David und den Saul zum König gesalbt hat. Wir brauchen Menschen, die gelehrt haben, im Alltag auf Gott zu hören und dann das Gehörte auch umzusetzen. Menschen, die sich Gott ganz zur Verfügung stellen. Für mich war mein Vater so ein Mann. Er ist gerade letzten August gestorben, mit 88. Ein Vorbild im Hören auf Gott. Er hat immer wieder gebetet, um klare Eindrücke, um Wort von Gott, für bestimmte Entscheidungen oder auch für Predigten. Und hat sehr oft auch überkommen. Ein Wort in eine Situation hinein, wo ihm einfach Klarheit gegeben hat. Manchmal hat es auch eine Spannung gegeben, die er aushalten musste, wo das Wort nicht gerade so gekommen ist. Ich möchte noch mal zusammenfassen. Um auf Gott zu hören, brauchen wir Stille. Ein Ort der Ruhe, auch mitten im Trubel vom Alltag. Eine innere Haltung, die bereit ist, zuzuhören. Und eine erwartungsvolle Haltung, dass wir zum Beispiel am Sonntagmorgen in den Gottesdienst gehen und sagen, was möchte Gott auch heute zu mir sagen? Durch die Menschen, die ich treffe, durch die Lieder, die wir singen, durch das Anspiel, durch die Moderation, durch die Predigt, dass wir das, was wir hören, auch aufschreiben, wenn Gedanken kommen, dass wir es anderen erzählen, wenn wir das Gefühl haben, Gott hat zu uns geredet, hat uns etwas gezeigt. Und dass wir wirklich erwartungsvoll kommen. Um Gott zu hören, brauchen wir auch eine innere Verbundenheit mit ihm. Wenn meine Beziehung zu ihm belastet ist mit Schuld, werden seine Worte mich nicht so schnell treffen können. Die Leitung ist wie verstopft. Um Gott zu hören, brauchen wir auch Erfahrung. Und wir brauchen Zeit, um zu lernen, auch unsere Gedanken zu erkennen und sein Reden in unser Herz hineinzuhören. Wirklich können zu hören. Das ist ein Lernprozess. Es braucht Zeit. Und um Gott können zu hören, brauchen wir Menschen, die uns hinterfragen, die uns reflektieren, die uns prüfen, dass wir nicht einfach irgendwo selbsternannte Propheten sind und irgendwelche Sachen sagen und das Gefühl haben, Gott hat geredet und vielleicht haben wir uns völlig getäuscht. Es braucht Leute, die uns hinterfragen können, die uns korrigieren können. Das hilft im Reden und im Hören vor allem auf Gott. Und auf Gott zu hören, braucht es vor allem Bereitschaft. Bereitschaft, wie das der Samuel hatte. Jesus wünscht sich Nachfolger, die wirklich Salz und Licht sind in dieser Welt. Menschen, die etwas von dieser Ruhe und Wärme von Gott widerspiegeln. Menschen, die anderen Orientierung geben und die eine Quelle von der Inspiration für andere sind. Und du und ich, wir können so Menschen sein, indem wir unser Ohr ausrichten und unsere Herzen ausrichten auf Gott. Jeder von uns kann auf Gott hören. Und darum glaube ich immer mehr, dass die Aufgaben von uns Christen weniger darin bestehen, möglichst viel zu machen. Wir können manchmal in eine riesige Hektik hinein, sondern möglichst gut anzuhören. Möglichst gut anzuhören. Was möchtest du, Herr, sagen? Weniger zu beten, Herr, segne unsere Wege und unsere Projekte, sondern vielmehr zu beten, zeig uns die Wege, Herr, wo du segnest. Zeig uns die Wege, wo du segnest. Nicht einfach unsere Pläne zu machen und Gott anzuheben und zu sagen, da kannst du noch unterschreiben bitte, wir brauchen noch deinen Segen, sondern es funktioniert genau umgekehrt. Wir unterschreiben blanko und heben Gott den Vertrag an und sagen, Herr, schreib du drauf, was drauf gehört. Schreib du drauf, was du gut findest. Ich möchte es tun. Ich möchte parat sein. Das braucht Vertrauen. Da sind wir, Herr. Bitte red du zu uns. Um so Jesus nochmal in einer ganz neuen Tiefe lernen zu kennen. Zumit in unserem Alltag, wo wirklich zum riesen Abenteuer wird. Ich möchte beten. Ich danke dir, Vater im Himmel, für die Geschichte von Samuel, dass du ein Gott bist, der redet, der zu Kindern redet, zu Erwachsenen, der so viel Weg hat, um uns zu begegnen im Alltag. Herr, schenke uns immer wieder die Sehnsucht und die Erwartung, dir zu begegnen, auf dich zu hören. Nimm weg, was uns hindert, nimm weg, was zwischen uns steht. Dass wir dich hören können. Wir brauchen dein Reden. Wir brauchen dein Reden für unseren Alltag. Hilf uns, gut anzuhören. Dass wir nicht ständig abgelenkt sind. Dass wir einfach mal alles abstellen um uns herum. und uns ganz können dir aussetzen und die Stille können aushalten und wirklich können hören auf dich. Und dass wir nicht nur hören können, sondern dass wir gehorsam sein können. Dass wir umsetzen können, was du uns gesagt hast. Damit du weiter kannst gehen mit uns, wie du mit dem Samuel gegangen bist. Danke vielmals, dass du mit jedem von uns möchtest unterwegs sein, dass du mit jedem von uns möchtest reden. Mach uns offen für dich. Auch nächste Woche, wenn wir wieder am Büetzen sind, wenn wir irgendwo sind, die Familie, die Arbeit, red du zu uns. Amen. Und das Lied miteinander singen. Du hast uns Herr gerufen. Und nach dem Lied werden wir den Abendmahl feiern.